Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen in unserem Namen oder in dem wunderbaren Namen Jesu Christi. Und bevor wir zur Botschaft kommen, zu unserem Predigtext heute aus 1. Samuel, lasst auch mich noch um den Segen bitten, dass auch der Heilige Geist durch das Wort Gottes in unsere Herzen wirkt und uns auch zurüstet. Allmächtiger Vater, wir danken dir, dass du souverän und barmherzig bist und uns diese Zeit auch gibst, hier im Gottesdienst von deinem Wort zu hören. Herr, sprich du zu uns. Wir bitten dich, dass dein Geist in unsere Herzen wirkt. Jeder, der da ist, soll von deinem Wort berührt, überführt, aber auch ermutigt werden, in seinem Glaubensleben weiter voranzugehen und dich zu verherrlichen. Herr, wir bitten dich um Gnade. Herr, ich bitte dich um Gnade für mich, dass ich dein Wort in Freimütigkeit und in aller Wahrheit predige. Das bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Ich habe das einmal schon gesagt, aber ich möchte es gerne nochmal wiederholen. Das 1. Samuel-Buch oder der Autor von dem Samuel-Buch, er mag es gerne, Personen miteinander zu vergleichen. Und wir sehen es schon gleich von Anfang an, oder wir haben es gesehen, als wir angefangen haben, in 1. Samuel zu predigen. Da hatten wir Elkana, er hatte eine Frau Penina, die hatte Kinder von ihm, und er hatte die andere Frau Hannah. Und sie war unfruchtbar und sie hat darunter gelitten, unter dieser Unfruchtbarkeit. Und der Autor hat uns eben Penina und Hannah verglichen und Penina hat auch diese Hannah gedemütigt oder erniedrigt. Wenn wir weitergehen, so sehen wir, dass Gott dieser Hannah Gnade schenkt und sie bekommt einen Sohn, Samuel, und sie weiht ihn Gott. Und dann wird verglichen die Söhne Elis mit Samuel, der Gottes Wort treu war gegenüber den sündigen Priestersöhnen Elis. Im Kapitel 4 sehen wir, wie der Autor Gott im Vergleich mit den Götzen der Philister macht und wie Gott selbst für sich sorgt und seine Bundeslade befreit und zurückführt. Und das macht er, indem er die Götzen der Philister zerstört. Saul im Vergleich mit seinem Sohn Jonathan. Jonathan, der mit seinen Waffenträgern in den Kampf zieht gegen die Philister. Und Saul, der erstmal gar nichts tut. Und ich denke, jeder wartet auf uns, bis endlich der Autor dazu kommt. David, den gesalbten und verheißenen König mit Saul zu vergleichen. Und so haben wir kennengelernt, das letzte Mal im 1. Samuel-Buch, David, der uns als Schafhirte vorgestellt worden ist. Wir sind also im dritten großen Teil vom 1. Samuel-Buch, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und der Vergleich mit David beginnt hier, der Vergleich zwischen David und Saul beginnt nun hier und wird auch durch verschiedene weitere Kapitel fortgeführt. Wir werden es gemeinsam sehen. Doch das ist nicht das zentrale Thema, das uns der Autor im 1. Samuel-Buch gibt. Es geht nicht darum, dass Menschen verglichen werden, auch wenn es der Autor macht, um etwas deutlich zu machen. Es geht nämlich darum im Samuelbuch, wie jeder menschliche König, der David selbst, ein Mann nach dem Herzen Gottes, nicht vollkommen ist. Nicht der wahre König für Gottes Volk ist. Er ist nicht der König, der dem Volk ewigen Frieden bringt, wie Gott es verheißen hatte. Allein der wahre König, König Jesus, ist der vollkommene König für Gottes Volk, für seine Kinder. Und diese Samuelbücher und gerade auch das 1. Samuelbuch, sie zeigen mit dem Finger auf diesen wahren König, diesen König Jesus. Und Gott offenbart in seinem Erlösungsplan, in seiner Erlösungsgeschichte immer mehr, wie er alles vorbereitet, wie alles dazu führt, um seinen vollkommenen König, um seinen Sohn Jesus uns zu zeigen. Schlag mit mir gemeinsam auf das 1. Buch Samuel und wir werden im Kapitel 16 von den Versen 14 bis 23 zusammen lesen. 1. Samuel 16, die Verse 14 bis 23. Es ist die Seite 353 in unserer Gemeindebibel. Aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist, von dem Herrn gesandt, schreckte ihn. Da sprach Sauls Knechte zu ihm: Siehe doch, ein böser Geist von Gott pflegt dich zu schrecken. Unser Herr sage doch deinen Knechten, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe zu spielen versteht, damit er, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, mit seiner Hand spielt, damit es dir besser geht. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Seht euch nach einem Mann, der gut auf Saiten spielen kann, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der Burschen und sprach: Siehe, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemiten gesehen, der das Saitenspiel versteht und auch ein tapferer Mann ist und tüchtig zum Kampf, verständig in seiner Rede und schön, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihn sagen: Sende deinen Sohn David, der bei den Schafen ist, zu mir. Da nahm Isai einen Esel beladen mit Brot und einem Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm, und er gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass doch David vor mir bleiben, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand, und Saul fand Erleichterung, und es wurde ihm wohl, und der böse Geist wich von ihm. Soweit Gottes unfehlbares und vollkommenes Wort. Das Predigtthema, das kannst du auch in deinem Handout lesen. Der Schwerpunkt, den uns der Autor gibt, ist: Gott wirkt in und um seine Kinder. Gott wirkt in und um seine Kinder. Und vielleicht erinnerst du dich noch, in welchem Kontext wir uns befinden. Ich möchte es nur mal kurz erinnern. Das letzte Mal haben wir gesehen, wie Gott Samuel fragt, wie lange er noch trauern will um Saul. Gott hat Saul verworfen, weil Saul, der erste König vom Volk Israel, im Ungehorsam war. Er hat das Wort Gottes nicht ernst genommen. Er hat sich viel mehr vertraut. Er hat darauf vertraut, sich selber in seiner Weise Gott darzustellen. Und Gott hat ihn verworfen. Und diese Verwerfung hat den Propheten und dem Richter Samuel stark mitgenommen. Doch Gott hat sich einen König nach seinem Herzen vorherbestimmt. Und so hatte Samuel losziehen lassen, einen neuen König für Gott zu salben, für sein Volk zu salben. Und als Samuel zu Isai kommt und er den ersten oder den ältesten Sohn sieht, denkt er sich sofort: Das ist der neue König. Er dachte, der älteste Sohn von ihm, Isai, ist der neue König, den Gott erwählt hat. Und wahrscheinlich, weil er starke Ähnlichkeiten mit Saul hat, weil er groß war, weil er gut aussah. Doch am Ende dieser ganzen Geschichte, wo jeder einzelne Sohn vor ihm kommt, der Älteste war es nicht. Und auch alle anderen Nachfolgenden waren es nicht. Bis dann der Jüngste, David, der vergessen wurde, der noch bei den Schafen war, auf dem Feld gerufen worden ist. Dieser ist es, den Gott in seinem Herzen erwählt hatte und den Samuel salben sollte. Und es ging nicht darum, dass Saul der Einzige war, der Gott in seinem Herzen hatte. Es ging darum, dass Gott in seinem Herzen David hatte, und zwar für diese Aufgabe vorherbestimmt. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir haben es heute in der Schriftlesung gelesen. Und Gott hat nach der Salbung David den Geist gegeben. Das ist der Kontext, oder das sind die Verse, die wir das letzte Mal betrachtet haben. Und nun in den Versen 14 bis 18, zum ersten Teil zeigt uns der Autor die Wahrheit, dass er auch die Umstände führt. Gott lenkt die Umstände, und das ist der erste Punkt, den wir uns heute anschauen. Gott wirkt die Umstände. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist von dem Herrn gesandt schreckte ihn. Vers 15, da sprach Sauls Knecht zu ihm: Siehe doch, ein böser Geist von Gott pflegt dich zu schrecken. Und die ersten beiden Verse, die bringen schon so viel Spannung mit sich. Der Geist Gottes verlässt Saul. Das letzte Mal haben wir gesehen, dass als David gesalbt worden ist, er den Geist Gottes bekommt. Er wurde vergessen vom Vater beim Schafen der Hüte. Er wurde nicht mal eingeladen, obwohl Samuel zu Isai gesagt hat: Ich komme zu dir und deiner Familie. Und nach dieser Salbung bekommt David den Geist. Und jetzt lesen wir in unserem Vers 14, der Geist Gottes verlässt Saul. Und ein böser Geist von Gott gesandt kommt über Saul. Das ist wahrscheinlich eine der Bibelstellen, die sich ein Prediger ganz sicher nicht freiwillig aussuchen würde, wenn er sich einen Abschnitt aus dem 1. Samuelbuch aussuchen darf. Ich denke, viel lieber würde sich ein Prediger, so ist es bei mir, den Predigttext aus 1. Samuel 17 aussuchen. Der heldenhafte David, der gegen den Philister, den großen Philister Goliath kämpft. Da sind Ermutigungen drin. Aber auch vielleicht die Bibelstelle, die wir das letzte Mal betrachtet haben. Gott erwählt sich einen Mann nach seinem Herzen, einen Mann nach dem Herzen Gottes. Auch hier Ermutigungen für uns als Kinder Gottes. Und ganz ehrlich, in der Predigtvorbereitung, da hatte ich ganz kurz, vielleicht auch ein bisschen länger, den Gedanken, diese Verse einfach mal zu überspringen und darauf zu hoffen, dass keiner von euch merkt, dass Vers 14 bis 23 gar nicht erwähnt worden sind in unserer Predigtreihe aus 1. Samuelbuch. Doch auch diese Verse 14 bis 23 sind Gottes unfehlbares und vollkommenes Wort. Und sie sind dazu da, uns als Kinder Gottes zu ermutigen, zu überführen und zurechtzuweisen. Und umso dankbarer bin ich, dass ich diese Zeit verbracht habe in der Vorbereitung dieser Verse. Denn genau das haben diese Verse auch in mir hervorgerufen. Aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn gesandt, schreckte ihn. In der Predigt aus 1. Samuel 10, wo Saul zum König gesalbt wird und der Geist Gottes über ihn kommt, habe ich erklärt, dass dieses Ereignis, dass der Geist Gottes über Saul kommt, nicht bedeutet, dass Saul nun ein Christ ist oder dass er dadurch, dass der Geist auf ihn ist, nun errettet ist. Es ist vielmehr die Befähigung für eine Aufgabe, die Gott dem Saul gibt. Und wir haben einige Bibelstellen dazu. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Richter Simson, der auch von Gott befähigt wurde, der auch den Geist Gottes hatte, um als Richter zu handeln, als Erlöser für das Volk Israel gegen die Philister zu handeln. Ein weiteres Beispiel ist ein Handwerker aus dem Alten Testament, wo auch steht in 2. Mose 31, Vers 3, dass der Geist Gottes über ihn kommt und ihn befähigt, Kunstwerke für die Stiftshütte zu fertigen. Und genauso bedeutet der Umkehrschluss dieser Wahrheit, dass wenn der Geist Gottes einen verlässt, dass es nicht bedeutet, dass er dann automatisch kein wahres Kind Gottes ist. Und ob Saul ein Kind Gottes ist, werden wir ganz sicher im Himmel wissen, denn es gibt für beide Seiten, ob Saul ein Christ ist oder nicht, Kommentatoren, die biblische Belege anführen, um diesen Standpunkt zu vertreten. Doch der schwierige Teil ist vielmehr, und ein böser Geist von Gott oder vom Herrn gesandt, schreckte ihn. Viele gehen sofort in die Defensive oder in die Offensive und sagen, oder würden sagen, wir können den Text nicht so erklären, wie er hier steht, weil sie annehmen, dass Gott keine bösen Geister schickt. Und doch, man muss sich wirklich sehr stark anstrengen oder muss sich anstrengen und das Wort Gottes sehr stark verdrehen, um auf diesem Standpunkt zu bleiben. Denn die Aussage, dass ein böser Geist von Gott gesandt oder von Gott ist, steht allein in unserem Predigttext 4-mal. Und wir haben einige weitere Stellen, wie zum Beispiel 1. Samuel 18, Vers 10, 1. Samuel 19, Vers 9 oder Vers 10. Da finden wir genau die gleichen Verse, dass Gott einen bösen Geist sendet. Aber auch in Richter 9, Vers 23, in 1. Könige 22, Vers 22 wird genau darüber gesprochen, dass Gott einen bösen Geist schickt. Und ich hoffe, du merkst, dass man sich sehr stark anstrengen muss, um das wegzukommentieren oder diskutieren. Viele versuchen, eine Ausrede für Gott zu suchen. Doch das Wort Gottes spricht für sich selbst. Und wir als Kinder Gottes, wir dürfen dem Wort Gottes glauben. Und selbst wenn du für die ganzen Verse, die ich gerade erwähnt habe, eine Erklärung findest, was ist dann mit der Geschichte von Hiob? Da kannst du deutlich sehen, dass Gott Satan auf seinen Knecht Hiob hinweist. Und Gott ihm erlaubt, gewisse Dinge an Hiob zu tun, wie seinen Reichtum und seine Kinder wegzunehmen, seine Familie. Aber genauso gibt Gott dem Teufel, dem Satan, Grenzen, dass er nicht weitergehen darf. Er darf sein Leben, sein Leib, sein Körper nicht anfassen. Natürlich können wir sehr lange über das Buch Hiob reden, was genau um dieses Thema handelt. Doch wichtig für dich ist, dass Gott in allererster Linie nichts Böses in sich hat. Denn diese Annahme würde der Heiligen Schrift widersprechen. In 1. Johannes 1, Vers 5 kannst du lesen, 1. Johannes 1, Vers 5 sagt uns der Johannes, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Und Johannes geht es nicht hier, wie die äußere Erscheinung von Gott ist, dass er irgendwie ein weißes Gewand hat und keine dunklen Stellen. Johannes macht deutlich, dass es um Gottes Heiligkeit geht, um Gottes Reinheit und dass er ohne Sünde ist. In ihm ist keine Finsternis. Und genauso auch die Geschichte vom reichen Jüngling, wo Jesus sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur Gott allein. Matthäus 19, Vers 17. Doch was unser Predigttext uns heute sagt, ist, dass Gott souverän ist über alle Dinge. Also nicht nur über die Engel, die Gott umgeben, sondern genauso auch über die bösen Geister sind ihm untertan. Gott ist souverän über alle Dinge. Das ist das, was die Bibel hier lehrt. Und wir finden das im Buch Hiob, wo Hiob die Wahrheit sagt. Er bezeugt sie in Hiob 1, Vers 21. Der Herr hat gegeben, Hiob 1, Vers 21, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Gott lobt Gott, auch wenn er gerade in einer schwierigen Situation ist. Oder Hiob 2, Vers 10, ein Kapitel weiter, sagt er, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Jesaja spricht über Gottes Souveränität in einer so erstaunlichen Weise. Jesaja 46, Vers 10 sagt Gott von sich selbst, ich verkündige von Anfang das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Oft wird das Bild von Gott und dem Teufel als ein ebenbürtiger Kampf dargestellt. Sie sind auf Augenhöhe, sie kämpfen gegeneinander und sind gleich stark. Doch das entspricht nicht der Wahrheit, wie uns die Bibel sie lehrt. Gott ist der Schöpfer aller Dinge, auch der Engel und genauso der Schöpfer von Satan. Und alle Dinge sind Gott untertan. Jesaja 45, Vers 7 spricht Gott, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Der Kontext, in dem wir uns befinden, ist 1. Samuel 16. Gott hat sich ein König vorherbestimmt. Er hat alles nach seinem Plan ausgeführt. Gott hat alles vorherbestimmt und gewirkt, dass David zum König gesalbt wird, dass ein böser Geist Saul plagt und selbst seine Diener sehen, dass dieser Geist von Gott kommt in Vers 15. Gott wirkt die äußeren Umstände, dass Saul nun sagt in Vers 17, schaut mit mir gemeinsam rein, seht euch um nach einem Mann, der gut auf Saiten spielen kann und bringt ihn zu mir. Und in dieser angespannten, ja, spannenden Situation mit dem bösen Geist und der Angst, die dieser böse Geist über Saul bringt oder die Depression, die Saul dadurch hat, bringt der Autor in dieser biblischen Wahrheit, dass Gott alle Umstände lenkt, ein klein bisschen Humor rein. Saul sagt in Vers 17, seht euch um nach einem Mann, der auf den Saiten spielen kann und bringt ihn zu mir. Und in Vers 18, da antwortete einer der Burschen und sprach, siehe, ich habe einen Sohn Isais gesehen. der auf den Seitenspiel versteht. Wahrscheinlich war der andere Knecht ganz überrascht. Wie? Du erkennst schon oder hast schon einen gesehen? Wir wurden doch nicht mal losgeschickt, einen zu suchen, und du kennst schon einen? Ja, Gott ist souverän. Gott ist souverän, er hat alles vorherbestimmt. Und nachdem Saul seine Knechte beauftragt hat zu gehen, gibt es schon einen, der genau für diese Aufgabe perfekt ist. Deswegen antwortet er, siehe, ich habe einen Sohn Isais gesehen. Es ist das gleiche hebräische Wort in Vers 18, wo der Bursche sagt, siehe, wie Saul in Vers 17 sagt, seht. Genauso wie im allerersten Vers, wo steht, Gott hat, oder ich habe für mich einen König ersehen. Gott lenkt die äußeren Umstände, um seinen Plan auszufüllen. Das ist die tröstende Wahrheit, die uns der Autor hier gibt. Gott ist kein Zuschauer in deinem Leben. Er sitzt nicht auf seinem Sofa und schaut, wie du dich mit deinem Leben anstellst oder wie du es handhabst. Und wenn du Schwierigkeiten in deinem Leben hast, so darfst du sicher sein, dass Gott alles in seiner Hand hat. Dass er alles kontrolliert und führt. Gott hat sich einen Mann vorherbestimmt nach seinem Herzen. Und er führt die Umstände so, dass Saul sich einen Mann für seine Erleichterung, seine Depressionen oder seine Angst sucht und erwählt. Und sie kommen auf den gleichen Mann, David. Und das wird uns zum zweiten Punkt heute. Gott lenkt nicht nur die äußeren Umstände, sondern Gott wirkt am Herzen. Und das sind die Verse 18, der zweite Teil bis 23. Lass uns gemeinsam nochmal da reinschauen. 18 Vers von Teil B bis 23. Ein tapferer Mann ist und tüchtig zum Kampf, verständig in seiner Rede und schön, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David, der bei den Schafen ist, zu mir. Da nahm Isai einen Esel beladen mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm, und er gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David vor mir bleiben, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand, und Saul fand Erleichterung, und es wurde ihm wohl, und der böse Geist wich von ihm. Der verworfene König Saul ladet den gesalbten König David ein, an seinen Königshof zu kommen. Und David kommt mit einem Geschenk, wie es so üblich war zu dieser Zeit, wenn man so eine höhere Person besucht. David, sein Vater, hat ihm Wein gegeben, ein Ziegenböcklein, um sie Saul, ihren König, als Geschenk darzubringen. Und wir lesen sogar in Vers 21, oder wir haben es gelesen, dass Saul den David lieb gewinnt und er ihn als Waffenträger einsetzt. Das bedeutet, sein täglicher Begleiter ist. Der neue König, der noch kein König ist, sorgt für Erleichterung beim alten König, der verworfene König ist. Was hier vielleicht unter der ganzen Aufregung um Saul und den bösen Geist untergehen kann, ist die Tatsache, dass Gott an dem Herzen wirkt und dass es äußerlich zum Vorschein kommt. Und ich meine hier nicht das Herz von Saul. Gott wirkt an dem Herzen von David. Er wurde nicht nur durch den Geist Gottes befähigt, als König zu regieren, denn das hat er noch nicht getan. Und es bleibt für erstmal einige Jahre so. Wir haben gelesen, Saul war 40 Jahre lang König. Saul bleibt also als verworfener König für eine lange Zeit noch auf seinem Posten. Doch Gott bereitet David darauf vor, indem er in seinem Herzen wirkt und David verändert. Und dieses Wirken hat Einfluss auf sein Verhalten und auf das Handeln und ist dadurch äußerlich sichtbar von den anderen Menschen. Leider sagt uns der Autor nicht, ob Samuel als Mentor oder als Lehrer David unterwiesen hatte. Einige Ausleger nehmen es an, weil es das biblische Prinzip ist der Jüngerschaft. Ein älterer Christ unterweist einen jüngeren Christen und sie haben ein Jüngerschaftsverhältnis. Aber auch von den Glaubensvätern können wir lernen. Und gerade David, wenn er zurückblickt auf seine Glaubensväter, auf den Ururgroßvater Boas und wie er mit Ruth gehandelt hat, wie er ihr Erlöser wurde. Was wir aber sicher wissen ist, dass Gott in David gewirkt hat. Und das lesen wir in der Beschreibung Vers 18, wo der Knecht sagt, er ist ein tapferer Mann. Er ist ein Tüchtiger zum Kampf. Er ist ein Verständiger in seiner Rede. Er ist schön. Und das Ende von dem Vers, der Herr ist mit ihm. So beschreibt ihn der Knecht von Saul. Überraschen dich nicht auch manchmal diese Knechte, die namenlos bleiben in der Geschichte der Bibel? Weiß nicht ein Knecht, der mit Saul unterwegs war, als er die Eselin suchen musste, der ihn darauf hingewiesen hat, halt, da gibt es einen Seher, einen Propheten in dieser Stadt, komm, lass zu ihm gehen. Und Saul sagt, ich habe kein Geld. Und er sagt, ich habe was bei mir. Und dadurch hat Gott es so geführt, dass Saul gesalbt worden ist zum ersten König. War es nicht ein Waffenträger, ein Knecht Jonathans, der hinter ihm gestanden ist und in den Kampf gegen die Philister gezogen hat? Zwei gegen so viele, ihr erinnert euch, Mission Impossible, eine unmögliche Mission. Und nun dieser Knecht von Saul, der David gesehen hat und sagt, und der Herr ist mit ihm. Das ist eine schöne Beschreibung, die uns der Knecht hier von David gibt. Doch so schön wie das erste Samuel-Buch in der Erlösungsgeschichte Gottes ist und uns immer mehr offenbart, bringt uns der Autor doch ein bisschen in Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, doch das Buch Samuel ist nicht chronologisch aufgebaut. Und wir werden es definitiv merken, wenn wir am Ende von 1. Samuel 17 kommen, weil dort sein Knecht Abner fragt, es ist das Ende vom Kampf David gegen Goliath. Und Saul fragt nun seinen Knechten Abner, wer ist dieser Jüngling oder wessen Vater ist dieser Jüngling? Und der Knecht Abner weiß es nicht. Und Saul fordert ihn auf zu fragen. Und in unserem Predigttext lesen wir Vers 21 und 22, so kam David zu Saul und diente ihm und er gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isa und ließ ihm sagen, lass doch David vor mir bleiben, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Saul war nicht in Kapitel 17 so stark verwirrt oder vergesslich, dass er David nicht mehr erkannt hätte nach dem Kampf mit Goliath. Wir können also sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass zwischen 1. Samuel 17, also in diesen zwischen den Versen 13 und 14, und also der Beginn unseres Predigtextes heute und das Ende vom Predigtext das letzte Mal, ein sehr, sehr großer Zeitabschnitt ist an Jahren und dass dieser Kampf David gegen Goliath in diesen Zeitabschnitt fallen. Das würde nämlich auch erklären, dass der Knecht genau das sagt über David, dass er ihn im Kampf gesehen hat, dass er tapfer ist, dass er tüchtig im Kampf ist und dass der Herr mit ihm ist. Und die Aussage, dass der Herr mit David ist, sehen wir in einer besonderen Weise, wenn wir zum Kapitel 17 kommen. Ich denke, die meisten kennen die Geschichte David gegen Goliath. Und die Frage taucht nämlich dann auf, woher hatte der Schafhirte, so wurde uns David vorgestellt das letzte Mal, wo hatte der Schafhirte David die Tapferkeit, um gegen Bären und Löwen zu kämpfen und diese sogar zu töten? David war kein Muskelprotz, aber er vertraute auf Gott. Woher hatte David die Tüchtigkeit im Kampf? Als Saul ihn ausrüstet mit seinen ganzen Waffen, sagt, ich habe das noch nie getan. Er hat noch nie gegen einen Menschen gekämpft. David vertraute auf Gott. Hier sehen wir, dass Gott in David gewirkt hat. Er hatte in schwierigen Situationen Vertrauen in Gott und in noch größeren Situationen, die David kommen wird, werden wir genauso sehen, wie Gott ihn führt und David ihm vertraut. David, seine Hoffnung lag nicht in sich selbst. David, seine Hoffnung war auf Gott, sein Erlöser. Und Gott selbst sagt in 2. Samuel 7, Vers 15, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ. Hier sagt es Gott über David. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ. 2. Samuel 7, Vers 15. Und das ist die biblische Wahrheit, die du als Kind Gottes heute mitnehmen darfst. Denn wir haben in Jesus Christus, unseren Erlöser, eine Hoffnung, die nicht zu Schanden wird. Einen Glauben, der nicht vergeblich ist. Eine Erlösung, die vollkommen vollbracht ist, sodass Gott seine Gnade nicht von dir nehmen wird. Wir als Kinder Gottes, wir haben Frieden mit Gott in dem vollbrachten Werk Jesu Christi. Und Gott als unser Vater wirkt in jedem Einzelnen von uns, in jedem Einzelnen seiner Kinder und verändert sie immer mehr in das Abbild seines Sohnes. Davids schöne Musik auf der Harfe oder auf einem Saiteninstrument besänftigte Saul in seiner Angst oder in seiner Depression. Doch die schönste Musik, der schönste Lobpreis wurde von Engeln auf dem Feld in der Nähe von Bethlehem gesungen. Lukas 2, Vers 14. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Das Volk Gottes wollte immer Frieden haben. Sie wollten einen König, der ihnen Frieden bringt, der für sie kämpft und ihn dadurch Frieden bringt. Doch in Saul oder durch Saul haben sie nie Frieden bekommen. Und auch nicht durch David oder durch Salomo oder durch die ganzen anderen Könige, die das Volk Gottes hatte, sondern allein in dem Sohn Gottes, Jesu Christi, den Gott gesandt hat als wahren König, durch sein vollkommenes Leben, durch seinen Tod und seine Auferstehung, schenkt uns Gott Frieden, und zwar jeden, der daran glaubt. Und dieser wahre König sagte in Matthäus 11, Vers 28 bis 29, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Auch heute noch sind Menschen auf der Suche nach der Genugtuung oder nach Frieden. Und die Menschen suchen diesen Frieden bei der Arbeit. Sie verbringen so viel Zeit damit und denken, vielleicht bekommen sie Frieden durch ihre Arbeit. Manche suchen den Frieden in ihrer Familie. Wenn sie eine Familie haben, dann kommen sie zur Ruhe oder haben den Frieden. Manche bei ihren Freunden, manche bei ihrem Hobby. Und sehr viele denken sich sogar, dass sie Frieden haben oder Ruhe finden in ihrem eigenen Reichtum. Wir haben es heute in der Kindersprache gehört, in diesem dicken Geldbeutel. Doch in all diesen Dingen, oder die Wahrheit ist, dass in all diesen Dingen kein ewiger Frieden ist. Jesus ist nicht nur gekommen, um uns in unserem sündigen Elend zu beruhigen, sondern um uns von unserer Sünde zu erlösen. Und durch den Glauben an den Retter, den Gott gesandt hat, werden Sünder mit dem Frieden gesegnet, den nur Gott allein geben kann. Gott wirkt in und um seine Kinder herum. Das ist die Wahrheit, die der Autor aufgeschrieben hat für uns. Und ich möchte schließen mit der Bibelstelle aus Epheser 2, die Verse 14 bis 15, die Botschaft. Epheser 2, die Verse 14 bis 15. Hier spricht Paulus von Jesus. Denn er ist unser Frieden, der uns beide eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen, um Frieden zu stiften. Um Frieden zu stiften. Amen. Großer Gott und Vater, wir danken dir für deine Gnade und deine Barmherzigkeit und für die Wahrheit, dass du souverän über alle Dinge regierst. Wir danken dir, Herr, dass du uns Frieden gegeben hast in deinem Sohn Jesus Christus. In dem wahren König schenkst du uns Frieden mit dir, den ewigen Frieden, den wir auch in der Ewigkeit genießen werden, wenn du wiederkommst, um die Welt zu richten. Herr, wir danken dir, dass du barmherzig bist und uns diese Gnade geschenkt hast, heute dein Wort zu hören. Dass du uns ermutigt hast durch dein Wort, die Wahrheit, dass du souverän bist und in all unseren Umständen wirkst. Die Wahrheit, dass du in unserem Herzen wirkst und uns veränderst. Und dass wir sagen können, der Herr ist mit uns. Wir danken dir für diese Wahrheit, die wir heute im 1. Samuel 16 betrachtet haben. Amen.